Unsere Demokratie wird bedroht. Längst nicht nur von innen, darüber haben wir schon vielfach gesprochen, sondern immer mehr auch von außen. Gerade Russland versucht unsere Demokratie in Deutschland immer mehr zu destabilisieren. Ein Thema, das im Landtag keine so große Rolle spielt, dafür umso mehr im Deutschen Bundestag. Und deswegen freue ich mich heute, das Thema mit einer ausgewiesenen Expertin in Verteidigungsfragen hier im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen, diskutieren zu dürfen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge 98 im Podcast Zwischenrufe. Und wir haben heute schon wieder jemanden bei uns, eine Gästin, die derzeit im Bundestag sitzt und heute hoffentlich mit uns über die wehrhafte Demokratie sprechen möchte und wir vor allem mit ihr. Und mir gegenüber sitzt natürlich trotzdem wie immer Valentin Lippmann, Landtagsabgeordnete der Bündnisgrünen, und ich bin Johanna Spierling. Und für alle, die sie nicht kennen, Merle Spellerberg ist Mitglied im Verteidigungsausschuss im Bundestag, Obfrau und Mitglied im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und das klingt schon mal alles sehr nach Außenpolitik, um die es vielleicht heute auch gehen soll. Und ihr hattet beide kürzlich in der grünen Ecke ein Gespräch mit Michael Nattke vom Kulturbüro, wo es auch um die wehrhafte Demokratie ging. Und dass unsere Demokratie bedroht ist, ist hoffentlich für niemanden mehr eine Überraschung. Aber wie sieht eigentlich für euch beide eine wehrhafte Demokratie aus und wer muss etwas dafür tun? Und ich würde diese Frage mal in den Raum stellen und euch die Fragen dann überlassen für heute.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr, über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, eigentlich hat Valentin in der Anmoderation das schon gut angesprochen, dass wir eben unsere Demokratie von innen und außen verteidigen müssen. Und am Ende die Frage, wer dafür verantwortlich ist, wir alle. Ein Teil ist staatliche Verantwortung, da haben wir in der Veranstaltung auch schon drüber gesprochen. Und am Ende sind es aber auch wir alle. Und zwar nicht nur in den inneren Aspekten, sondern auch, wenn es um Angriffe von außen geht, wenn es um Desinformation geht und den Umgang mit hybriden Angriffen. Aber was genau das ist, da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber.
Ja, erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Freut mich total, dass du da bist. Ich finde eigentlich ein total spannendes Thema. Nun machen zwar Ministerpräsidenten gerne Außenpolitik zum Leidwesen aller Beteiligten, allen voran unser Sächsischer, aber im Landtag haben wir immer noch keinen Auswärtigen Ausschuss. Und das mit dem Verteidigungsausschuss ist auch mangels eines Flugzeugträgers MS Korbidenkopf oder ähnliches, auch obsolet. Von daher freue ich mich, dass du heute da bist, um über ein Thema zu diskutieren, was, glaube ich, viele umtreibt. Das haben wir auch in der Veranstaltung, die wir gemeinsam hatten, ja gemerkt, aber wo man, glaube ich, noch ein paar Punkte vertiefen muss. Und ich fange vielleicht mal mit einer allgemeinen Erklärungsfrage an, weil es auch im Nachgang immer wieder kam. Ihr sprecht immer alle, heißt das dann von hybrider Kriegsführung oder von hybriden Konfliktlagen. Was ist das eigentlich?
Ich würde es bei einem Beispiel deutlich machen. Wenn wir uns zum Beispiel Russland anschauen, dann ist ganz klar, dass Russland gerade militärisch einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Das ist einerseits klar Militär auf der einen Seite, aber auch da finden hybride Angriffe statt. Aber hybride Angriffe finden eben nicht nur gegen die Ukraine statt, sondern auch schon heute gegen uns, gegen die Europäische Union, gegen die NATO, gegen Deutschland. Und das sind zum Beispiel Desinformationskampagnen. Das sind auch Informationskampagnen, die gar nicht unbedingt Lügen verbreiten, wie wir zum Beispiel am Leak des Gespräches der Bundeswehr gesehen haben. Trotzdem ist es zum Beispiel an dem Beispiel total wichtig zu schauen, zu welchem Zeitpunkt dieser Leak veröffentlicht wurde, weil dadurch gezielt von anderen Veröffentlichungen abgelenkt wurde. Da können wir gleich bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das heißt, Desinformation oder eben allgemein hybride Angriffe haben das Ziel zu destabilisieren. Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt 2 bis 3 Jahre zurückdenken und an die Grenze von Polen zu Belarus schauen, dann sehen wir, dass Putin über Belarus gezielt geflüchtete Menschen und Migrantinnen an die Grenze gebracht hat, um zu destabilisieren. Das ist auch nur deshalb möglich gewesen, weil die Europäische Union leider ein Problem mit geflüchteten Menschen, mit MigrantInnen hat, aber was natürlich dazu geführt hat, dass bestimmte Standards menschenrechtlich, völkerrechtlich immer weiter in Frage gestellt worden sind. Und das ist ja im Prinzip auch, wie hybride Angriffe funktionieren. Sie funktionieren eigentlich nur, wenn wir darauf reagieren.
Ich finde es insoweit eine total spannende Frage, weil es ist ja, Hybrid ist ja so quasi der Ausdruck dafür, man ist in einer Art Konflikt, aber ist auch Ziel quasi von einer gewissen Form von Aggression, aber man befindet sich nicht in einem ausgesprochenen Kriegszustand, zumindest was das konkrete Handeln angeht. Und was mich so umtreibt, ist ja dieses ganze Thema der Destabilisierungskomponente. Also gerade Russland versucht ja das auf einer sehr vielfältigen Art und Weise. Und du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen. Es ist ja gar nicht immer nur darum geht, Dinge zu behaupten, in die Welt zu setzen oder jetzt in Deutschland ein positives Russlandbild durch gekaufte Medien oder Abgeordnete möglicherweise zu verbreiten, sondern dass es auch einfach teilweise darum geht, alleine schon die Information, dass man beispielsweise deutsche Generäle abhören kann, dazu zu nutzen, zu zeigen, liebe Leute, ihr seid quasi bei uns permanent im Fadenkreuz. Wie stark spielt das eine Rolle, gerade auch in der Auseinandersetzung, wie wir die Bundeswehr entsprechend aufstellen, wie wir auch quasi unsere Verteidigungsfähigkeit darauf aufstellen?
Ich glaube, gerade was die Verteidigungsfähigkeit angeht, ist das Militärische eben klar das eine, darüber sprechen wir gerade ganz viel. Und das andere ist, dass Verteidigung ja so viel mehr ist als Militär. Und deswegen haben wir uns ja als Bündnisgrüne zum Beispiel im Rahmen vom Sondervermögen auch ganz stark dafür eingesetzt, dass es eben nicht nur die militärische Komponente umfasst, also nicht den sogenannten Einzelplan 14 für das Verteidigungsministerium, sondern eben Sicherheit allumfassend, also auch Komponenten, die Innenpolitik beschäftigen. Und genau da geht es dann ja um hybride Angriffe, weil es gibt in der Bundeswehr mittlerweile auch das Kommando bzw. die zukünftige Teilstreitkraft für den Cyber- und Informationsraum. Aber trotzdem sind viele der Punkte, gerade dadurch, dass, wie du es ja gerade schon angedeutet hast, diese Linie, ab wann ist denn eigentlich die Bundeswehr für irgendwas im Cyberraum zuständig, schwierig, weil eigentlich ist die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee. Das heißt, ab wann dürfen die überhaupt agieren und was müsste eigentlich in einem Raum, der im Zivilen noch stattfindet, an Verteidigung stattfinden? Und da sind einfach noch viele offene Fragen. Ich habe Anfang des Jahres eine Reise nach Schweden und Finnland gemacht. Und da ist es mittlerweile so, dass in dem Verteidigungsministerium das zwei Teile gibt. Einmal für, ich sag jetzt mal, klassische Verteidigung und für zivile Verteidigung. Und da wurden wir gefragt, wer denn quasi das Pendant in Deutschland ist. Und wir waren da zu dritt und wir haben drei unterschiedliche Antworten gegeben. Und ich glaube, das verdeutlicht das Problem auch so ein bisschen.
Jetzt wäre ich auf die Antworten natürlich gespannt. War es BBK dabei?
Das was?
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Okay, die Abkürzung hatte ich noch nicht auf dem Schirm, aber das war eine Antwort,
ja. Ja, da kommt ja mein jetziger Innenminister als ehemaliger Behördenchef her. Insoweit ja durchaus, man kann ihn in vielen Punkten kritisieren, aber bei dem Thema ist er sehr hinterher, eben was auch die Frage von Bevölkerungsschutz angeht. Er hat ja mal die These in den Raum geworfen, wenn man 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr bereitstellt, müsste man mindestens ein Zehntel, also 10 Milliarden Sondervermögen für den Bereich Bevölkerungs- und Zivilschutz quasi zugleich zur Verfügung stellen. Wo es jetzt nicht um Bunkerbau geht, da bewegt man jetzt mit 10 Milliarden auch nicht so furchtbar viel, sondern eher um ganz grundsätzliche Dinge, aber eben auch um das Thema IT-Sicherheit und quasi Cyberabwehr. Ich finde das ganz interessant, weil natürlich jetzt mit Blick auf die anstehenden Wahlen die große Sorge natürlich ist, gerade Europawahl als sehr ja auch regelmäßiger Stimmungstest bundesdeutscher Wahlen, aber eben auch mit Blick auf die Landtagswahlen möglicherweise in den drei ostdeutschen Bundesländern, ob die Gefahr gewachsen ist, dass wir es mit tatsächlich den Versuchen auch einer Einflussnahme sowohl im Bereich tatsächlich Desinformation weiter zunehmend haben, als auch im Bereich gezielter Angriffslagen auf beispielsweise IT-Infrastruktur. Wie guckst du da so als Verteidigungspolitikerin drauf, auf die aktuelle Entwicklung? Was ist, was du sagst, okay, das hat man auf dem Schirm und ist das, was man sagt, naja, das wird immer gerne angekündigt, aber am Ende kommt es nicht?
Ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir da sehen. Wir hatten jetzt ja auch in der letzten Zeit die Veröffentlichung zu Voice of Europe, wo ja ganz klar auch nochmal nachgewiesen wurde, dass eben ganz gezielt auch auf Abgeordnete zugegangen wurde im Europäischen Parlament, um eben hier Einfluss zu nehmen. Und auch mit Blick auf die Wahlen, glaube ich, ist das Hauptproblem, glaube ich, weiterhin eine mangelnde Sensibilisierung in der Gesellschaft für eben Desinformationsangriffe, Attacken, je nachdem, wie man das jetzt auch immer benennen möchte. Und da kann man jetzt irgendwie viel fabulieren über Medienkompetenz und weiß ich nicht was. Aber alleine der Umgang mit dem Beispiel, das ich schon angesprochen hatte, mit dem Fall Marsalek, zeigt, wie gut diese Informations- oder Desinformationskampagnen einfach funktionieren und dass sie leider auch im politischen Kontext gut funktionieren. Also auch die politische Debatte wurde ja die Tage danach eben von dem Umgang der Bundeswehr mit, ich weiß gar nicht mehr, welches Konferenztool es jetzt war, aber mit Videokonferenzen diskutiert und eben nicht über diese Verstrickungen.
Ich glaube, es war WebEx. Ich glaube, das nutzen wir ja auch in der Staatsverwaltung.
Ich glaube, wenn ich dazu jetzt noch mehr sagen würde, dann würde ich in Probleme kommen.
Ich habe da irgendwo in einem Spiegelartikel was gelesen.
Es ist ja leider auch nicht so selten.
Ja, ich hörte davon, aber das ist ein anderes Thema, Geheimschutz in auch Gremien, über das man trefflich schreiben kann, wo auch noch ein spannendes Thema, auf das wir vielleicht später nochmal zurückkommen werden. Vielleicht so ein bisschen noch in dem Bereich dennoch so verbleibend. Jetzt ist ja der Befund insbesondere, dass Russland Desinformationskampagnen setzt, nichts Neues. Auch, dass Russland natürlich versucht, gezielte Spionageaktivitäten zu entfalten. Jetzt hast du einen Fall schon angesprochen, um den wir gerade so ein bisschen kreisen, wie ja, um den rosa-rosen Elefanten. Das ganze Thema Wirecard, Marshall-Leak ist ja durchaus eine Entwicklung, ich sag mal, die mit härtesten quasi Dingen befassten und wassern gewaschenen Innen- und Rechts- und SicherheitspolitikerInnen dieses Landes ja beschäftigt hat, nach dem Motto: Moment mal, also ein ehemals quasi hochgehypter deutscher Zahlungsdienstleister, der ist irgendwann mal unter dubiosen Umständen mit Bilanzmanipulationen und ähnliches pleite gegangen. Und 5 Jahre später geht es um die Frage, ob nicht einer der Protagonisten russischer Spion war und was da eigentlich mit den ganzen Daten passiert ist. Wie stark war da die Resonanz auf Bundesebene, als das rausgekommen ist?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass die Resonanz eben aufgrund dieser Hack-and-Leak-Operation von Russland sehr viel geringer war, als sie eigentlich hätte sein müssen. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch immer mehr mit dem Fall beschäftigt und könnte immer noch nicht sagen, dass ich komplett durchblicke. Und gerade auch Verstrickungen in Richtung Österreich und was genau da eigentlich alles hintersteht, sind, glaube ich, Fragen, die wir einfach weiterhin noch mehr auf die politische Bühne bringen müssen, um tatsächlich das gesamte Ausmaß zu verstehen. Denn dazu hatten wir eben bisher keine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses im Gegensatz zu dem anderen Thema.
Ja, ich finde das total spannend, weil am Ende geht es ja hier auch um die Frage, wurden beispielsweise eine kuriose Vorstellung, wie ich finde, die Zahlungen an V-Leute von Verfassungsschutzbehörden über Wirecard abgewickelt. Also bisher dachte ich, die machen das anders, aber ich habe da natürlich auch keine eigene Wahrnehmung zu, sondern dass das irgendwas mit Briefumschlägen zu tun hat, aber offenbar hat man da auch mal das modernisieren wollen. Und das finde ich ja schon eine total spannende Entwicklung. Also offenbar ist es dort an einem ganz neuralgischen Punkt gelungen, möglicherweise, wie gesagt, hast du selbst gesagt, so richtig viel wissen wir eigentlich auch immer noch nicht darüber, quasi russischen Kräften möglicherweise Informationen abzufischen, aber zumindest einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und man muss ja davon ausgehen, dass es auch keine Entwicklung ist, die erst in den letzten 2 Jahren entstanden ist, sondern dass es noch zu Hochphasen war, wo Wirecard ein von allen gehyptes DAX-Unternehmen war und sich jeder freute, dass er Wirecard-Aktien im Depot hatte. Das ist ja schon eine Entwicklung, wo man nach meinem Dafürhalten sieht, man geht sehr naiv an auch Entwicklung ran und niemand hat sich über die Frage von Spionage in diesem Sinne eigentlich Gedanken gemacht. Obwohl eigentlich alle rumrennen seit Jahrzehnten und sagen, naja, also nach 1990 mag vielleicht die russische Armee hier abgezogen sein und sicherlich auch sind nicht mehr die Strukturen da wie früher, aber die Spionagetätigkeit ist ja nach wie vor da. Mir wäre dann immer interessant, wenn man so einen durchschnittlichen Verfassungsschutzbericht, den ich hier auch im Regal stehen habe, zur Hand nimmt und man blättert mal durch die Seiten der Spionageabwehr im Verfassungsschutzbericht. Das sind so meistens früher 3 bis 4 Seiten gewesen, die man relativ leicht zusammenfassen kann mit: chinesische Wirtschaftsspionage ist anzunehmen, russische Spionageaktivitäten sind denkbar. So, mehr Erkenntnisse stehen da nicht drin. Gut, da hätte ich auch möglicherweise die Tageszeitung lesen können und wäre klüger gewesen. Wie stark spielt gerade so jetzt im Bereich Verteidigungspolitik das Thema Spionageabwehr eine Rolle?
Das spielt eine Riesenrolle. Das eine sind natürlich auch einfach Rüstungstechnologiefragen. Aber auch darüber hinaus, und du hast ja China auch gerade selber schon genannt, Und das ist ja tatsächlich nicht nur mit Blick auf Spionage, sondern auch tatsächlich mit Blick auf Destabilisierung und andere Fragen total relevant, eben nicht nur auf Russland zu schauen, sondern eben auch auf China, gerade auch was Fragen von Abhängigkeit angeht. Und ich habe wirklich die große Sorge, dass wir Fehler, die wir in den letzten Jahren, vielleicht wir als Bündnisgrüne weniger als andere, aber trotzdem, die wir als Bundesrepublik gemacht haben mit Blick auf Russland, bei China gerade wiederholen. Und ich meine, wir sprechen viel über unseren Ministerpräsidenten und sein interessantes Verhältnis zu Russland. Und dann kann man sich aber auch mal die Reisen des bayerischen Ministerpräsidenten nach China angucken und kann sich da, glaube ich, sehr ähnliche Fragen stellen.
Ja gut, der eine sitzt auf einem Sofa und telefoniert mit Putin, der andere knuddelt einen Panda-Bär. In der politischen Auswirkung dürften das ähnliche zumindest Folgen haben, was möglicherweise das ist, was du beschrieben hast, nämlich eine, ich würde schon sagen, von auch stellenweise großer Naivität.
Absolut.
Annäherung. Was mich dennoch bei dem Thema Spionageabwehr nochmal so ein bisschen umtreibt, ist, das sind ja dann durchaus alles Informationen, wo man so lange Zeit gedacht hat, naja, das ist ja, wird ja schon alles nicht so interessant sein. Ich denke da an die Enthüllung dieses durchaus nicht gerade niedrigrangigen BND-Mitarbeiters, bei dem man dann irgendwann mal feststellte, dass der möglicherweise russische Spionageaktivitäten vorzuweisen hat. Aber natürlich ist ja, und dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zu dem anderen Thema, was uns beide bewegt, natürlich ist ja sowas auch denkbar, dass das in der Bundeswehr ein Problem sein könnte. Also natürlich, du hast gerade selbst angesprochen mit Rüstungsgütern, da gibt es sicherlich auch ein großes Interesse. Allen voran würde ich jetzt mal sagen Russlands, aus auch quasi militärstrategischen Gründen entsprechend Informationen abzugreifen. Aus irgendeinem Grund werden die ja versucht haben oder haben sie ja erfolgreich den Inspekteur der Luftwaffe da entsprechend abgehört, als es um den Taurus ging. Wie stark siehst du die Bundeswehr da noch im Nachholbedarf, was die eigene quasi Truppe angeht? Also jetzt nicht nur die Annahme, da könnten irgendwie Unternehmen, wenn der Spion bei Rheinmetall persönlich vorbeischaut, nein, sondern tatsächlich, wie stark spielt quasi die innere Spionageabwehr in der Bundeswehr eine Rolle seit, ja letztendlich seit dem Angriff auf die Ukraine?
Das Bewusstsein ist absolut da in der Bundeswehr. Da, was das angeht, bin ich beruhigt. Trotzdem sehen wir aber, dass es noch nicht ausreichend ist. Und das eine sind natürlich technische Fragen und eine Sensibilität von NutzerInnen von technischen Anwendungen am Ende. Also ich meine, das schwächste Glied ist immer noch der Mensch. Das heißt, das sind einerseits natürlich Fehler in der Anwendung von verschlüsselten Technologien. Also ich meine, du kannst ein Kryptotelefon haben, wenn du es falsch benutzt, bringst es dir trotzdem nichts. Und dann ist ja tatsächlich auch einfach die Frage von einzelnen SoldatInnen und wie die mit Informationen umgehen. Und das berührt natürlich einerseits Fragen von Rechtsextremismus, aber auch Fragen dazu, wie einzelne SoldatInnen, wie nahe die Russland stehen. Und das sind Fragen, da ist eine sehr, sehr hohe Sensibilität da, aber ich würde nicht so weit gehen, dass man sagen kann, dass man Einzelfälle heute ausschließen kann. Und wir haben ja gerade, was Rechtsextremismus angeht, tatsächlich Ende letzten Jahres ein Gesetz verabschiedet, was eben die Entfernung von verfassungsfeindlichen SoldatInnen aus der Bundeswehr deutlich erleichtert. Aber alle Probleme haben wir damit auch noch nicht gelöst.
Das ist ja etwas, was wir auch nahezu in quasi Gleichklang auch versucht haben und jetzt auch Volker Spahn ja auch im letzten Plenum hier im Landtag beschlossen haben, dass wir ein Gesetz zur Stärkung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst verabschiedet haben, um auch hier tatsächlich Beamtinnen und Beamten vorwiegend im Bereich mit Sicherheitsaufgaben entsprechend leichter aus dem Dienst entfernen zu können. Da ging es hier in Sachsen erstmal darum, neben einer Straffung des Disziplinarrechts, um die tatsächlich einfacher auch entfernen zu können, auch die sogenannte Regelabfrage beim Verfassungsschutz bei besonders sensiblen Bereichen beziehungsweise vor allen Dingen in Sicherheitsbehörden. Das ist ja was, was in der Bundeswehr ja schon existiert, die entsprechende Vorprüfung, ob ich möglicherweise Verfassungsfeind bin. Da würde mich so mal deine Einschätzung interessieren, weil ich kenne einen Geheimdienst hier, der... Ich nenne ihn immer lieber Inlandsgeheimdienst als Verfassungsschutz, weil das mitunter mehr das trifft, was er tut. Den BND kenne ich überhaupt nicht und um den MAD erhöhen sich ja so Mythen sondersgleichen, was er eigentlich den ganzen Tag macht. Die einen erzählen, er sei eigentlich der schlagfertigste der drei Geheimdienste, die anderen sagen, es ist eine Reihe von Bürokraten, die uns auch nicht helfen, wenn es irgendwie mal hart auf hart kommt und die im Zweifel auch viel übersehen. Was ist so die, also bei dir als Verteidigungspolitikerin so das Standing des MADs? Ist der so schlecht wie bei mir der Verfassungsschutz oder besser?
Ich habe den direkten Vergleich, fällt mir schwer. Ich würde sagen besser, aber tatsächlich ist das parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag ja ein Gremium, in dem ich nicht sitze, auch wenn es ein Gremium ist, das ich durchaus sehr interessant finde für die Zukunft. Aber zurück zum Thema. Tatsächlich ist eine Riesenproblematik, wenn wir im Verteidigungsausschuss über oder mit dem MAD oder auch dem BND sprechen, bekanntermaßen, dass der die AfD und auch die ein oder andere problematische Figur dort mitsitzen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über die Problematik von Fällen von Rechtsextremismus in der Bundeswehr sprechen, sitzen halt leider teilweise die Leute mit im Raum, um die es geht. Das heißt, es sind einfach keine, also selbst wenn wir unter geheim tagen, ist das nur ein sehr bedingt vertrauensvoller Raum. Das heißt, es sind Fragen, die tatsächlich einfach im Verteidigungsausschuss sehr, sehr schwer zu besprechen sind. Und da gibt es ehrlicherweise auch noch keine gute Lösung für.
Ja, das Problem haben wir ja hier bei der Verfassungsschutzkontrolle auch. Ich sitze ja hier mit dem Bundesschatzmeister der AfD im Kontrollgremium über den Verfassungsschutz. Nun ja, ich glaube, ohne Geheimnisverrat begehen zu können, einfach ist das nicht. Aber dennoch bleibt ja so ein bisschen jetzt die Frage so bei der Bundeswehr. Also klar, das ist schon immer der Umgang mit Soldatinnen und Soldaten, was auch, ich sag mal, den ganzen Bereich der Sicherheitsüberprüfung und Ähnliches angeht. Der war schon immer etwas strikter als beispielsweise im Bereich einfacher Beamter oder einfacher Landesbediensteter in Anführungsstrichen. Jetzt ist ja trotzdem immer wieder die Skandale um rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr in den letzten Jahren, die kann man ja auch nicht mehr an einer Hand abzählen, insbesondere ja dort mit dem leider ja sehr unschönen Entwicklungen, vor allen Dingen der immer wieder Betroffenheit von tatsächlich vermeintlichen Eliteeinheiten, also den Spezialkräften in der Bundeswehr. Die KSK-Skandale sind ja bekannt und füllen Bücher. Und auch zuletzt gab es ja im Zusammenhang mit der Gruppe Reuß die ein oder andere Verbindung in nicht gerade nachrangige Teile der Bundeswehr. Wo siehst du noch, neben dem leichteren Entfernen logischerweise von Verfassungsfeinden, wenn man sie dann mal gefunden hat, so Potenziale, wo du sagst, wenn man jetzt mal nochmal stärker dort reingeht, da ist es auch notwendig, ein bisschen mehr zu tun, damit man von vornherein sicher sein kann, dass da nicht nur nicht Verfassungsfeinde in die Bundeswehr kommen, sondern auch, dass so Phasen der Selbstradikalisierung gestoppt werden. Weil das ist eine Erkenntnis, die wir immer stärker haben. Die Anfangsüberprüfung, die bestehen noch viele, teilweise sind die gar nicht Verfassungsfeinde am Anfang, aber binnen von Jahren kann sich das ganz, ganz anders darstellen. Also diese Selbstradikalisierung im Dienst. Wie kann man dem gerade in der Bundeswehr, wo es ja im hochsensiblen Bereich, ne, die Menschen haben auch Zugang zu Waffen, wie kann man dem stärker entgegenwirken?
Ich glaube tatsächlich, der wichtigste Punkt, der da reinspielt, ist, dass wir eine diversere Bundeswehr brauchen. Und das hat am Ende quasi fast den Nebeneffekt, dass wir solche Radikalisierungsprozesse im besten Fall stoppen, verhindern können. Aber vor allem auch den Punkt, also dass es ja einen Mehrwert an sich hat, quasi eine bessere Repräsentation der Gesellschaft in der Bundeswehr zu haben. Es wird ja immer davon gesprochen, dass die Bundeswehr ein Spiegel der Gesellschaft ist oder sein soll. Bei dem sein soll, wäre ich sogar vorsichtig, weil es gibt nun mal Verfassungsfeinde in unserer Gesellschaft und die hätte ich gerne nicht in der Bundeswehr. Was aber ganz klar notwendig ist, ist, dass wir eben nicht nur mehr Frauen in der Bundeswehr haben, sondern zum Beispiel auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund und einfach vielfältigere Perspektiven in der Bundeswehr. Und ich glaube auch, dass wenn wir eben diese Diversität, und ich meine, das ist ein viel benutzter Begriff, den einige auch nicht mehr hören können, aber am Ende, was damit gemeint ist, halte ich für die Bundeswehr wirklich für essentiell notwendig. Einerseits aus diesem Grund, aber tatsächlich auch einfach, weil wir einfach nicht genügend Personal in der Bundeswehr haben und wir sprechen ganz viel über materielle Einsatzbereitschaft. Aber wenn wir nicht die Menschen haben, die im Zweifel Gerät, sei es in Form von Panzern oder eben auch in Form von Computern bedienen können, dann bringt uns das am Ende in der Gesamtverteidigung auch nicht so viel.
Spannender Aspekt, also mehr Diversität auch quasi, um diesen vielleicht auch Korpsgeist in der Bundeswehr zu brechen an einigen Stellen. Was mich immer so interessiert ist, weil da ist man ja zwischen der Landespolizei und der Bundeswehr so gar nicht so weit entfernt, die Männlichkeit wird umso dichter, je mehr man den Spezialeinheiten näher kommt. Also wenn ich richtig informiert bin, kannst du mich gern korrigieren, hat es noch keine Frau zum KSK geschafft. Und ähnliche Befunde gibt es ja in den Spezialeinsatzkommandos der Länder, beziehungsweise ich glaube auch bei der GSG 9 des Bundes. Das wird immer gerne auch logischerweise mit körperlicher Eignung begründet, dass das nicht so sei. Da gibt es auch viele, die da berechtigterweise dagegen halten. Wie stark ist das Thema Frauenförderung in der Bundeswehr eigentlich angelegt?
Das ist eine verdammt wichtige Frage und die Antwort ist nicht zufriedenstellend. Also es ist auch was, was die Wehrbeauftragte des Bundestages in ihren Berichten immer wieder feststellt, dass das ein Thema ist, was einfach zu kurz kommt. Wir haben zwar jetzt ein Gleichstellungsgesetz für Soldatinnen überarbeitet, das muss ich aber auch, weil es mehr oder weniger wirklich nur eine Anpassung ans Zivile ist oder also Anpassung des Gesetzes an das, was wir im zivilen Bereich haben, was ich erstmal beweisen muss, das ist jetzt kein großer Wurf. Und wir sehen einfach, dass sowohl in den Führungsebenen im Verteidigungsministerium als auch in der Truppe selber Frauen einfach weiterhin krass unterrepräsentiert sind. Und was ich total spannend finde, ist, häufig wird dieses Argument angeführt, ja, Frauen dürfen ja erst seit, ich habe die Jahreszahl gerade nicht im Kopf, aber seit einer bestimmten Anzahl von Jahren überhaupt.
Anfang der 2000er mit der EGMR-Rechtsprechung, ich glaube 2003, 2002.
Genau, das kommt.
Ist in Ordnung. Vorher durften sie ja schon im Sanitätsdienst, aber seitdem ja im Bewaffneten.
Exakt, genau. Also ein bisschen mehr als 20 Jahre. Seitdem dürfen Frauen auch den Dienst an der Waffe üben, austätigen. Ihr wisst, was ich meine. Und es wurde immer damit begründet, dass Frauen ja noch nicht bestimmte Dienstgrade erreicht haben könnten, weil sie noch nicht ausreichend lange überhaupt in der Bundeswehr sein dürften. Mhm. Und das ist mittlerweile überholt, weil es mittlerweile Männer, die zeitgleich gestartet sind, gibt, die bestimmte Dienstgrade erreicht haben. Und dieses Argument wird aber immer noch wieder benutzt, obwohl es mittlerweile einfach faktisch falsch ist. Also mittlerweile hätten Frauen diese Dienstgrade erreichen können und trotzdem haben sie es nicht. Und wenn man sich zum Beispiel mit den Gleichstellungsbeauftragten auch der Teilstreitkräfte unterhält, da hört man Stories, die will man wirklich auch nicht wiederholen. Also das sind einfach auch Fragen von Aufarbeitung, was Fälle von sexualisierter Gewalt angeht. Und auch das ist der Punkt, natürlich gibt es Vorfälle, die es in der Gesellschaft gibt, die gibt es auch in der Bundeswehr. Aber gerade in einem Kontext wie der Bundeswehr, und die Bundeswehr ist nun mal keine normale Arbeitgeberin, sondern das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Verhältnis, wo einfach auch der Schutz noch besser gewährleistet sein muss. Gerade zum Beispiel, wenn wir bei der Marine über ein einzelnes Schiff sprechen, wo man im Zweifel auch schwer von wegkommt. Und da haben wir einfach eine besondere Verantwortung, der wir noch deutlich besser gerecht werden müssen. Mhm.
Vielleicht so einen letzten Punkt in dem Zusammenhang, der auch mich immer interessiert, weil es da auch eine Interdependenz gibt. Wir sind gerade so auch bei der sächsischen Polizei in Diskussionen über die Überarbeitung des Leitbildes, was für die sächsische Polizei existiert. Ein wichtiger Teil davon ist auch die Frage, wie verortet sich eine Polizei im freiheitlichen Rechtsstaat? Also eben nicht der alte kaiserliche Grundsatz, ich bin letztendlich das Gesicht des Staates auf der Straße im Sinne von, ich setze hier alles durch, sondern eben eine Polizei, die Grundrechte schützt und sichert, die auch quasi bewusst ein Teil der unserer auch freiheitlich-demokratischen Kultur ist und auch für die eintritt. Und da wird immer sehr gerne auf die Bundeswehr und das Thema innere Führung, entsprechende Richtlinien und Leitlinien auch in der Bundeswehr verwiesen, dass man ja dort bei dem Thema, was ist eigentlich dieser ominöse Staatsbürger in Uniform, der dann immer gerne herbei zitiert wird, da gibt es ja auch viel Kritik an der Wortwahl, ob das am Ende so das Leitbild sein sollte. Aber an sich finde ich das ja durchaus eine gar nicht mal uncharmante Beschreibung. Da wären ja so alle paar Jahre mal Diskussionen laut, ob man da mal wieder grundsätzliche Debatten drüber führen müsste, auch über die gesellschaftliche Verortung der Bundeswehr. Wie siehst du das so als Verteidigungspolitikerin? Brauchen wir da vielleicht perspektivisch auch noch weitere Anläufe? Weil wir jetzt ja schon auch sehen, wenn man das mal vielleicht durchüberlegt, wir haben jetzt eine Situation, in der wir die Erkenntnis haben, wir werden wahrscheinlich eher mehr Soldatinnen und Soldaten wieder brauchen als weniger mit Blick auf die Bedrohungslagen. Das heißt, wir reden ja durchaus wieder über eine stärkere auch Verankerung der Bundeswehr in gesellschaftlichen Fragen möglicherweise, über quasi die ja in den letzten Jahren eher immer geringer werdende Zahl an aktiven Soldatinnen und Soldaten hinaus. Wie blickst du da drauf?
Ich glaube, dass das Konzept der inneren Führung, was du ja so indirekt angesprochen hattest, total wichtig ist und dass das ja auch ein Punkt ist, der tatsächlich die deutschen Streitkräfte auch durchaus von anderen Armeen unterscheidet in dem Verständnis, welche Rechten und Pflichten einzelne Soldatinnen am Ende auch haben, welche Verantwortung, was Befehl und Gehorsam angeht. Und ich glaube trotzdem, dass es weiter ein Prozess ist, an dem die Bundeswehr auch intern arbeiten muss, dass wirklich jeder und jede verstanden hat, was das für einen selber bedeutet. Und das wurde jetzt auch gerade, haben wir auch schön als Abgeordnete geschickt bekommen, in Printform nochmal das Buch zur inneren Führung. Und ich glaube, das ist wichtig und gut, das zu haben, aber am Ende muss es gelebt werden. Und es gibt ja eben auch immer wieder Vorfälle, die zeigen, dass es da auch weiterhin Verbesserungsbedarf gibt. Was diese Frage von Verankerung von der Bundeswehr und Militär in der Gesellschaft angeht, glaube ich, ist das eine total zweiseitige Sache. Einerseits müssen wir haben über hybride Angriffe am Anfang gesprochen, die Sensibilität in unserer Bevölkerung für Sicherheitsbedrohungen, hybrid wie militärisch, erhöhen, weil wir sind in einer Lage, in der wir uns eine Bedrohung ausgesetzt sind. Das kann und sollte man nicht negieren. Und das führt eben dazu, dass wir über Punkte wie den Verteidigungshaushalt sprechen müssen, dass wir über Fragen der Wehrpflicht, der Stärkung der Reserve diskutieren. Für mich ist übrigens auch ganz klar, dass eine Wehrpflicht oder auch eine allgemeine Dienstpflicht hier nicht sinnvoll noch gerecht sind. Worüber wir aber tatsächlich sprechen müssten, ist, wie wir die Bundeswehr nicht nur im quasi professionellen Bereich stärken können, was Personal angeht, sondern auch in der Reserve. Ich glaube nicht, dass da Kampagnen wie jetzt das für die Heimatschutzkompanien der Fall ist, da wirklich hilfreich sind, weil man da vielleicht auch nochmal hinterfragen sollte, wen das eigentlich anspricht. Und gleichzeitig, dass wir weiterhin schauen, und da ist es eben total wichtig, dann auf die zivilen Komponenten auch von Verteidigung zu schauen, dass wir nicht in eine zu starke Militarisierung unserer Gesellschaft abdriften. Denn selbst wenn wir gerade in einer Situation sind, in der wir einer Bedrohung ausgesetzt sind, finde ich das weiterhin auch für uns als Bündnisgrüne wichtig, das immer wieder zu reflektieren, was notwendig ist und wo wir tatsächlich abrutschen.
Vielleicht ein schönes Schlusswort eigentlich zum Ende. Dennoch, so ganz zum Schluss, sind dir noch Dinge wichtig, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal angesprochen haben.
Tatsächlich würde ich nochmal kurz auf den Punkt von hybriden Angriffen zurückkommen, weil ich hatte meine Reise nach Schweden und Finnland schon vorhin kurz angesprochen und was wirklich einer meiner Haupterkenntnisse von einem der Termine war, ist, dass hybride Angriffe nur gegen Demokratien, also gegen liberale Demokratien funktionieren und dass am Ende hybride Angriffe aus der Perspektive des Angreifers nur dann erfolgreich sind, wenn eben Akteure in der Demokratie darauf reagieren, indem sie selber eben Rechtsstaatlichkeit und Demokratie langsam abbauen. Und das, finde ich, ist ein Punkt, der uns in unserer Reaktion darauf wirklich leiten sollte. Ich habe bei dem Termin auch gefragt, ja, was können wir dann am Ende eigentlich machen? Und die Antwort war, wenn ich es ein bisschen umformuliere, ja, chillen. Also einfach sich nicht kirre machen lassen und nicht die Agenda setzen lassen. Und das ist wirklich ein Punkt, der bei mir immer noch nachhallt.
Ja, ich finde den auch deswegen so spannend, weil bei Teilen der hybriden Angriffsführung geht es ja gar nicht darum, unmittelbar eine Wirkung zu erzielen. Sei es jetzt beispielsweise im Bereich digitaler Sabotagemaßnahmen, sondern einfach nur das Gefühl zu erwecken gegenüber auch den Bürgerinnen und Bürgern, der Staat ist nicht in der Lage, euch zu schützen. Seht doch mal.
Exakt, ja.
Und ne, dieses Gefühl von, ja, seht doch mal in eurer Demokratie, was ihr davon habt und so. Das ist ja schon eine Entwicklung, die auch mich mit Sorge erfüllt, weil sie natürlich bewusst auch in dieser Destabilisierungskomponente eine Vielzahl von Aspekten einbaut. Eben tatsächlich die bewusste Meinungsbeeinflussung, aber eben auch eine sehr sublimale Beeinflussung, die darin mündet, quasi einfach nur Verunsicherung zu schaffen. Und dieses, ja, letztendlich ist dieses Verunsicherung schaffen ein Instrument, wo sich letztendlich die hybride russische Kriegsführung von den klassischen, ja, letztendlich Szenarienplanung islamischer Terroristen kaum unterscheidet. Das geht am Ende vor allen Dingen darum, Unsicherheit zu erzeugen und gegen die westlichen Demokratien quasi letztendlich dadurch zu Felde zu ziehen, dass man Angst verbreitet. Und der, immer gelernt, der Hauptkern von Terror ist die Verbreitung von Angst und Unsicherheit. Und deswegen finde ich letztendlich diese Analogie total auch folgelogisch, dass das was ist, was im Wesentlichen nur Demokratien am Ende treffen kann, weil woanders schaffe ich diese Verunsicherung auch kaum in dem Maße irgendwie zu perpetuieren. Bleibt letztendlich aber ein Punkt, es braucht immer noch Erfüllungsgehilfen dieser Politik im eigenen Land. Und da sind wir dann vielleicht zum Abschluss nochmal bei unseren Lieblingsproblemkreisen von der AfD. Du hattest ja schon so die Abgeordneten angesprochen, die bei dir so rumsitzen. Wir haben ja jetzt schon auch nochmal interessante Entwicklungen, bei dem man sich, glaube ich, seit vielen Jahrzehnten auch nicht mehr so richtig die Gedanken darüber gemacht hat, nämlich wie gehen wir eigentlich mit Abgeordneten um, die vom Ausland gekauft werden. Das ist ja jetzt schon eine Entwicklung, die wir jetzt mit Voice of Europe auf der einen Seite sehen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt hier in einem Artikel der Welt gelesen, dass derjenige, den ich sowieso schon die ganze Zeit so im Verdacht hatte, dass er im Nebenjob Pressesprecher von Lukaschenko ist, dass der offensichtlich tatsächlich hektarweise Land in Belarus besitzt und dort eine riesengroße Landwirtschaftsunternehmen aufgebaut hat neben seinem Mandat hier. Und wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie man in Belarus an Land kommt, dann könnte man ja spekulieren, möglicherweise freut man sich in Belarus sehr darüber, wenn er gleichzeitig hier erzählt, dass man in Belarus gut leben kann und Lukaschenko eigentlich ein ganz vernünftiger Mensch ist. Daran anknüpfend die Frage, müssen wir neben der Frage, dass die AfD zu nicht unerheblichen Teilen schlimme Rechtsextreme und Verfassungsfeinde sind, auch die Frage stärker in den Blick nehmen, dass letztendlich die, wie es so schön heißt, die fünfte Kolonne Russlands sind?
Absolut. Also ich meine, jedes Mal, wenn wir im Auswärtigen Ausschuss oder Verteidigungsausschuss über die Ukraine sprechen und die Abgeordneten der AfD zu Wort kommen, dann hat man wirklich das Gefühl, der Sprechzettel kommt direkt aus dem Kreml. Das ist ja in den Reden, die öffentlich im Plenum nachvollziehbar sind, genau das Gleiche. Ich meine, Sprechzettel kann man schlecht nachweisen, wo genau die jetzt herkommen, aber es gibt ja wirklich sehr interessante Finanzflüsse auch. Da haben wir in der vergangenen Sitzungswoche in der Aktuellen Stunde auch im Bundestag nochmal drüber gesprochen, anlässlich des Bundestagsabgeordneten Büstron. Der Name Krah fällt in dem Kontext ja auch immer mal wieder, da ist das in der Nachweisbarkeit nochmal ein bisschen was anderes. Und klar, das wurde auch in den ganzen Reden im Bundestag immer wieder betont, Unschuldsvermutung etc. Trotzdem sind das, glaube ich, beides Fälle, die uns da sehr, sehr genau anschauen sollten.
Definitiv. Ich glaube, das ist ein Versäumnis, dass, wenn man jetzt mal diese ganzen Fragen von auch fälschlichen Umgang, viel zu freundlichen und naiven Umgang mit Russland anschaut in den letzten Jahrzehnten, übrigens ja auch noch nach 2014, das muss man ja sagen, dass sich ja faktisch nach der Annexion der Krim auch nicht furchtbar viel geändert hat im Umgang. Natürlich war es jetzt nicht mehr so offenkundig, aber wir sehen ja, wie gesagt, an mehr oder minder herausragenden Landespolitikerinnen und Landespolitikern, dass man da immer noch gute Kontakte im Nachgang gepflegt hat nach Russland, dass so diese ganzen Versäumnisse jetzt zu kulminieren in diesen verschiedenen Erkenntnissen. Und was man jetzt wirklich vor der Frage steht, wo ich dachte, das hätte ich vielleicht sogar auch unwahrscheinlich gehalten, da mache ich auch keinen Vorwurf raus, dass man hier das Gefühl hat, dass man sich nicht mehr sicher sein kann, dass Abgeordnete einer Volksvertretung in der Bundesrepublik Deutschland nicht am Ende, wie es der Verfassung und dem Grundgesetz nach ist, also dem Volk verpflichtet sind, sondern offenbar ausländischen Mächten. Das ist schon eine Entwicklung, die ich zumindest mit großer Sorge sehe.
Absolut. Und ich glaube, die AfD ist natürlich das eine. Über BSW kann man in dem Kontext durchaus auch nochmal sprechen. Und ich finde es trotzdem weiterhin auch total relevant, auch, du hast 2014 gerade schon angesprochen, aber es gibt ja auch weiterhin die Stimmen, die auch nach 22 ihr Verhältnis zu Russland irgendwie weiterhin mal überdenken sollten. Und das sind eben leider nicht nur die beiden gerade angesprochenen, sondern das geht auch leider weiter in den definitiv demokratischen Rahmen. Gibt da ja auch durchaus den einen oder anderen spannenden Brief an eine größere Partei in Deutschland. Und ich glaube, das ist was, wo wir ja in der gesamten Republik nochmal auch ja weiter aufarbeiten müssen.
Ein schöner Schlusspunkt. Das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, alle Parlamente sind gut beraten, sich damit mal intensiver auseinanderzusetzen, aber vor allen Dingen auch die Sicherheitsbehörden. Ist ganz interessant, weil vielleicht ein letzter Punkt, ich arbeite quasi an der Verfassungsschutzkontrolle in Sachsen und da ging es immer um die Frage, wann darf man eigentlich durch den Verfassungsschutz Abgeordnete beobachten? Und Da gibt es die sogenannte Ramelow-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und die geht am Ende in so einer Drei-Stufen-Theorie heran. Wir haben immer gesagt, naja, da steht zwar auch so drin, wenn der Abgeordnete sein Mandat dazu nutzt, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Da habe ich immer gesagt, naja, also realistisch gesehen, den Abgeordneten, der das hinkriegt, den möchte ich mal sehen. Habe ich dann noch vor 2 Jahren auch immer wieder auch betont in der Auswertung von einem mehr oder minder großen Skandal des sächsischen Verfassungsschutzes um die Speicherung von Daten über AfD-Abgeordnete. Heute blicke ich da tatsächlich schon, so sieht man eben auch die Dynamik und die Dichte von Entwicklung anders drauf und sagen, naja, vielleicht hat man genau auch diese Fälle mit umfasst, nämlich dass es darum geht, dass der Abgeordnete tatsächlich versucht, sein Mandat nicht im Dienste letztendlich des deutschen Volkes, wie es dann quasi nach dem Grundgesetz wäre, auszuüben, sondern tatsächlich, um hier die Bundesrepublik als quasi Erfüllungsgehilfe einer ausländischen Macht zu beeinträchtigen. Das sind alles Entwicklungen, die werden uns, glaube ich, noch lange beschäftigen.
Absolut. Du hast ja auch schon, Kollegen sind es für mich nicht, aber die Abgeordneten im Verteidigungsausschuss der AfD angesprochen. Und da vielleicht nur nochmal, um zu zeigen, wie drastisch das auch ist, dass der Vorsitzende der Jungen Alternativen sitzt da ja auch mit. Und der war mal Soldat und der ist quasi so erwiesen rechtsextrem, dass er keine Kaserne mehr betreten darf, ein Uniformtrageverbot hat, aber in den vorhin schon beschriebenen Sitzungen eben die gleichen geheimen Informationen bekommt wie ich. Und das, finde ich, spielt da genauso stark einfach nochmal rein.
Ich habe eine ähnliche Konstellation. Auch der schon benannte Artikel in der Welt beschäftigt sich ja auch mit einem AfD-Abgeordneten, der bis zu seinem Amtsantritt als Abgeordneter Polizist war und der auch zum absoluten Rechtsaußen in der AfD gehört. Der sitzt, das ist, glaube ich, öffentlich einsehbar, deswegen kann ich das sagen, der sitzt in dem Kontrollgremium, was die geheimen Maßnahmen der Polizei kontrolliert. Und auch das sind natürlich Entwicklungen, wo man sich denkt, also letztendlich ist der Mann eigentlich nicht mehr geeignet, als Polizist zu fungieren. Ich glaube auch, dass sollte der sein Mandat eines Tages verlieren, der wird kein Polizeirevier von innen mehr sehen in seinem Leben. Aber hier hüpft er halt durch die Gegend und sitzt vom Innenausschuss bis zum PKG in allem. Das ist aber ein Punkt, der ja, an dem es an anderer Stelle mal lohnt, darüber zu diskutieren, wie man mit solchen Problemkreisen umgeht, weil auch das ein spannender Aspekt ist. Aber ich glaube, für heute haben wir erstmal sehr viel über ein total spannendes Thema geredet, nämlich über die Frage, was bedeutet hybride Kriegsführung, was bedeutet die Einflussnahme Russlands auf auch die Willensbildungsprozesse in Deutschland mit Blick auch auf die anstehenden Wahlen und wie geht man eigentlich auch mit Verfassungsfeinden in der Bundeswehr um. Ein wirklich spannendes Thema. Merle, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da warst.
Sehr gerne.
Danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.